Es gibt ja verschiedene Predigtarten. Es gibt Themenpredigten, Ermutigungspredigten, Bußpredigten. Es gibt auch Fastenpredigten. Soll es auch geben. Es gibt auch Kabinenpredigten. Die habe ich auch schon gehalten als ehemaliger Trainer. Aber es gibt auch in der Bibel die Bergpredigt. Das ist also fast die bekannteste Predigt, die es so gibt. Aber es gibt jetzt noch zusätzlich eine, der Richard hat es ja schon verraten, nämlich eine Seepredigt. Hat jemand schon mal eine Seepredigt gehört? Also ich habe noch keine gehört. Ich habe mir gedacht, das ist vielleicht mal was ganz Neues. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ein See hat eigentlich schon so ein bisschen was für sich. Wenn wir irgendwie ein Urlaubsziel suchen, dann zieht es uns schon irgendwie ein bisschen so an den See oder an ein Meer. Irgendwie hat es schon was Besonderes, denke ich. Es ist einfach schön, wenn Wasser da ist. Was kann man eigentlich im See alles so machen? Baden? Ertrinken? Also baden oder ertrinken, genau. Bitte? Entspannen, ja, genau. Was noch? Boot fahren, genau. Fischen, tauchen, genau. Bitte? Beobachten, ja. Kann man auch unter Wasser, gell? Genau. Genau, was kann alles passieren? Der Martin hat es ja schon fast gesagt. Man kann mit dem Boot auf dem See fahren. Man kann aber auch vielleicht in Not kommen, gell? Und ertrinken. Ich zeige ein paar Bilder. Mal fragen, könnt ihr da vielleicht zumachen? Das sieht man nämlich so schlecht. Ich wollte mal fragen, über welchen See ich heute predige. Über den See nicht. Was ist das für einer? Wer kennt den See? Nein. Nein. Genau, ein bisschen Heimatkunde. Ist auch schlecht. Der nächste, Hopfensee, richtig. Der ist vielleicht ein bisschen bekannter. Der ist zurzeit, sieht er anders aus. Der Forgensee, genau. Hinten die Schlösser, sieht man ganz leicht. Der nächste. Der Alpsee, Immenstadt, genau. Und der nächste, wer kennt den? Genau. Wer war schon mal im See Genezareth? Super. Wow, ganz schön viel. Ich auch schon übrigens. Das nächste Bild. Genau, der See Genezareth im Alten Testament ist ja genannt als Kinneret, heißt so viel wie Harfe. Auch genannt der See Tiberias, wenn man das im Neuen Testament lesen, ist genauso. Oder das Galiläische Meer. Und das ist schon mal so eine Karte, dass wir es ein bisschen einordnen können. Da unten ist Jerusalem und ist also ganz im Norden der See Genezareth. Okay, das war's schon. Eine Besonderheit hat noch der See Genezareth. Im Gegensatz zu unseren Allgäuern Seen. Bitte? Ah, genau. Ja, das können unsere auch, aber nicht so, ja. Hören wir dann. Auf jeden Fall 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Was wolltest du sagen, Gabi? Petrusfisch, ja, okay. Alles klar. Das waren jetzt mal die technischen Daten. Es gibt übrigens auch einen Witz zum See Genezareth. Ein Pilger ist im Heiligen Land unterwegs, denkt sich, ja, wenn ich jetzt schon am See Genezareth bin, dann ja, muss ich auf jeden Fall eine Schifffahrt machen. Geht an das Tickethäuschen. Sagt, ja, ich möchte ein Ticket für eine Schifffahrt auf dem See Genezareth. Der Ticketverkäufer sagt, ja, eine Stunde 40 Euro. Dann sagt er, was, 40 Euro? Dann sagt der Ticketverkäufer, ja, hören Sie mal, hier auf diesem See ist Jesus gelaufen. Dann sagt der Pilger, kein Wunder bei diesen Preisen. Aber jetzt werden wir ernst, jetzt geht es ums Wort Gottes. Wir lesen drei Texte heute. Es gibt drei Geschichten. Der erste im Lukas 5, 1 bis 11. Lukas 5, 1 bis 11. Es geschah aber, als die Volksmenge auf ihn andrängte, um das Wort Gottes zu hören, dass er an dem See Genezareth stand, und er sah zwei Boote am See liegen. Die Fischer aber waren aus ihnen ausgestiegen und wuschen die Netze. Er aber stieg in eins der Boote, das Simon gehörte, und hat ihn, ein wenig vom Land hinauszufahren, und er setzte sich und leerte die Volksmengen vom Boot aus. Als er aber aufhörte zu reden, sprach er zu Simon: Fahre hinaus auf die Tiefe und lasst eure Netze zu einem Fang hinab. Und Simon antwortete und sprach zu ihm: Meister, wir haben uns die ganze Nacht hindurch bemüht und nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische. Und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kämen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Als aber Simon Petrus es sah, fiel er zu den Knien Jesu nieder und sprach: Geh von mir hinaus, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Denn Entsetzen hatte ihn erfasst und alle, die bei ihm waren, über den Fischfang, den sie getan hatten. Ebenso aber auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Gefährten von Simon waren. Und Jesus sprach zu Simon: Fürchte dich nicht, von nun an wirst du Menschen fangen. Und als sie die Boote ans Land gebracht hatten, verließen sie alles und folgten ihm nach. Ja, was war vorher? Jesus war relativ am Anfang seines Wirkens. Es war die Taufe, die Versuchung Jesu und auch diese vielen Wunder, die geschehen sind. Die Menschen waren wirklich erstaunt und wussten, da passiert gerade etwas, was wir hier in diesem Land noch nie erlebt haben und das es hier noch nie gegeben hat. Und wie ein Lauffeuer wurden diese Wundertaten Jesu verbreitet. Das hatte zur Folge, dass viele Menschen ihn andrängten, so wie es im Vers 1 heißt, aber positiverweise eigentlich, nämlich um das Wort Gottes zu hören. Das ist für uns eigentlich auch eine große Freude, wenn Menschen hierher kommen, nicht nur wegen unseren schönen Räumen oder wegen euch netten Menschen, sondern wenn sie kommen und wirklich begierig sind, nach diesem Wort Gottes, das Wort Gottes zu hören. Wenn sie von Gott schon vorbereitet sind und neugierig sind, was dieses lebendige Wort über unser Leben zu sagen hat. Sicher gab es auch Leute, die vielleicht nur sensationslustig waren, die überall da waren, wo irgendwas los ist, ja. Sowas gibt's heute auch, wenn irgendeine Demo ist, dann sind sie da. Das Ufer wurde Jesus nun zu eng und er sah zwei Boote im See, wo die Fischer gerade ausstiegen und die Netze waschen wollten. Jesus bat Simon, ihn ein wenig hinauszufahren, um einen Zweck zu erfüllen, nämlich das Volk zu lehren. Wahrscheinlich wurde es Jesus etwas zu eng am Ufer, so dass er dann predigte aus dem Boot heraus. In der Parallelstelle in Markus 1, Vers 15, da steht sogar, was er gepredigt hat. Da steht nämlich, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe gekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Eigentlich auch die Botschaft, die wir heute haben. Wir haben heute auch nichts anderes als tut Buße und glaubt an das Evangelium. Als die Botschaft zu Ende war und er aufhörte, bat Jesus den Simon: Fahre hinaus in die Tiefe und lass eure Netze zu einem Fang hinab. Boah, ratter, ratter, hä? Hatten die Jünger so etwas von Jesus erwartet? Vielleicht hätten Sie eine persönliche Bibelstunde erwartet, dass Jesus Ihnen das auslegt, was er vorher gepredigt hat. Was ging dem Simon in diesem Moment durch den Kopf? Wir können uns ja mal in die Lage versetzen. Wenn du einen Beruf hast, den du vielleicht schon 30 Jahre ausübst oder 20 oder ziemlich lang, du bist ausgelernt, weißt eigentlich alles und dann kommt einer von außen und sagt dir, du musst es so machen, es geht besser. Ich glaube, das hören wir nicht so gern. Aber Simon protestierte eigentlich ganz sanft. Meister, hat er gesagt, wir haben alle Mühe angewendet, die ganze Nacht und nichts gefangen. Jetzt kommt aber das Aber. Und das Aber ist in diesem Fall wirklich positiv. Aber ist ja nicht immer positiv, aber in dem Fall schon. Aber auf dein Wort will ich die Netze hinablassen. Das ist Glaube. Er hat zwar Erfahrung gemacht, dass es nicht funktioniert im Moment. Und eigentlich war es vernunftmäßig nicht möglich, jetzt was zu fangen. Es war irgendwie hirnrissig, jetzt die Netze auszuwerfen, wenn er schon die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht funktioniert. Aber auf sein Wort hin hat er wirklich die Netze ausgelassen oder rausgeworfen. Ja. Wenn Gott dir etwas aufs Herz legt, dann kann es auch sein, dass es manchmal gegen die Vernunft ist. Aber wenn Gott dir das aufs Herz legt, tu es. Wenn es nicht gegen das Wort Gottes widerspricht, natürlich. Aber wenn Gott dir wirklich was aufs Herz legt, ja, und du weißt, ja, der Herr will das jetzt, dann tu es. Ja, was ist das Resultat, als sie taten, was Jesus von ihnen verlangte? Und das ist die entscheidende Frage. Was ist das Resultat? In den Versen 6 und 7 möchte ich nochmal lesen. Und als sie dies getan hatten, umschlossen sie eine große Menge Fische und ihre Netze rissen. Und sie winkten ihren Gefährten in dem anderen Boot, dass sie kamen und ihnen hülfen. Und sie kamen und sie füllten beide Boote, so dass sie zu sinken drohten. Also so einen Fischfang hatten die erfahrenen Fischer wohl noch nie gemacht. Dass sogar die Netze rissen und dass sogar ein zweites Boot gebraucht wurde. Ja, ein Jahrhundertfang, ein wirklicher Glückstag. Alles Glück war auf seiner Seite. Der Jackpot ist voll geknackt. Was haben Sie jetzt gedacht? Buch schon mal eine Weltreise. Weil wir brauchen jetzt dieses Jahr nicht mehr rausfahren. Wir können uns jetzt ein schönes Jahr machen. Unser Soll ist vollkommen erfüllt. Was war die Reaktion? Die Reaktion des Simon Petrus und Jakobus und Johannes ist genauso verwunderlich wie der Fischfang. Petrus fiel auf die Knie und sprach, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch, Herr. Was für eine Reaktion. Wie kommt er eigentlich zu so einem Schluss? Wie erkennt ein Mensch, dass er Sünder ist? Er erkennt es dann, wenn er erkennt, dass Gott heilig ist. Und irgendwas muss dem Simon auch, muss bei ihm einen Klick ausgelöst haben, dass er wusste, hier ist Gottes Sohn am Werk. Und wenn er das ist, dann ist er der lebendige Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, von dem wir schon von Kind auf gehört haben, in den Sonntagsschulen, Kinderstunden, Zeltlager, Gottesdiensten. Dieser lebendige Gott hat sich hier und jetzt als lebendiger Gott auch erwiesen. Ich war auch an so einem Punkt, wo ich wusste, Gott ist mir jetzt ganz nahe gekommen. Es war 1990. Schon lange her. Aber in dieser Zeit habe ich genau gewusst, Gott wirkt jetzt an mir. Und ich wusste, ich komme jetzt an Gott nicht mehr vorbei. Ja? Habe ich jahrelang gemacht, dass ich an ihm vorbeigelaufen bin. Aber an dem Punkt habe ich genau gewusst, dass es richtig ist. Und irgendwann kommt man dann zu dem Punkt, Herr, ich bin ein sündiger Mensch. Was für eine eigenartige Reaktion war das eigentlich? Aus der Sicht Gottes und aus der Sicht des Gemeindeauftrags ist schon viel passiert, wenn ein Mensch zu einer Sicht kommt, dass er erkennt, dass Gott heilig ist und dass er oder ich ein sündiger Mensch bin. Viele Menschen brauchen Jahre und Jahrzehnte lang, bis sie das erkennen. Bei mir war es auch so. Bis sie das erkennen, dass sie erstmal Sünder sind, ja, und dass sie Erlösung brauchen. Es können oft Jahrzehnte dauern. Es gab hier auch schon Menschen, die 5, 6 Jahren Predigten gehört haben und nicht erkannt haben, dass sie eigentlich Sünder sind. Und auf einen Schlag macht's Klick. Und bei denen hat's auf einmal Klick gemacht. Alle, die es gesehen hatten, waren entsetzt im Vers 9. Und Jesus hätte jetzt eigentlich in Gang schalten können und denken können, ja, ich glaube, das reicht jetzt mal, diese Eindrücke, die sie jetzt haben. Aber im Vers 11 und 12 legt er noch einen auf. Jesus spricht zu Simon, fürchte dich nicht. Nun an wirst du Menschen fangen. Hat ein bisschen negativen Touch, oder? Das ist Menschen fangen. Das hört sich so an wie Menschen fangen, um ihnen das Geld aus den Taschen zu ziehen. Aber die Jünger haben das, glaube ich, verstanden, was Jesus da meinte. Menschen sollen gerettet werden und für das Evangelium und für Jesus gewonnen zu werden. Sie sollen gerettet werden aus ewigen Verdammnis. Und viele Millionen und viele Milliarden sind bis zu dem heutigen Zeitpunkt gewonnen worden fürs Evangelium. Und Jesus hat ja das am Ende auch nochmal gesagt, den Missionsbefehl. Und die Jünger haben das, glaube ich, in dem Moment jetzt auch kapiert, um was es geht. In der Parallelgeschichte in Markus 1 kam noch Andreas, der Bruder Simons, dazu, die Jesus ohne Wenn und Aber gefolgt sind oder nachfolgten. Sie folgten Jesus sofort nach. Und jetzt haben sie auch ihre Weltreise gehabt, die da lautet, geht hin in alle Welt. Aber was wir bedenken müssen, dass diese Geschichte enorme Auswirkungen hat, auch bis in die heutige Zeit. Wenn diese Jünger nicht alles verlassen hätten, dann hätten es auch keine Evangelium gegeben. Die Grundlage für Jüngerschaft ist gesetzt worden, indem sie Jesus nachfolgten. Auch heute ist es so. Und gerade diese Jünger waren sehr beteiligt an der Mission in Richtung Europa. Aber was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich habe bei jeder Geschichte 3 Punkte, wo wir wirklich auch lernen können. Der erste Punkt, wenn Jesus was aufs Herz legt, prüfe es, ob es vom Herrn ist und tu es. Der zweite Punkt, Jesus ist zu allem fähig, auch in unserem Leben, auch wenn es gegen die Vernunft geht. Der dritte Punkt, trotz unserer sündigen Natur will Gott mit uns arbeiten. Folge ihm nach. Also nochmal, wenn Jesus dir was aufs Herz legt, prüfe es, ob es vom Herrn ist. Zweitens, Jesus ist zu allem fähig, auch in unserem Leben. Drittens, trotz unserer sündigen Natur will er mit uns arbeiten. Die zweite Seegeschichte. Markus 4, Abvers 35. Und an jenem Tag sagt er zu ihnen, als es Abend geworden war, lasst uns zum jenseitigen Ufer übersetzen. Und sie entließen die Volksmenge und nehmen ihn im Boot mit, wie er war. Und andere Boote waren bei ihm. Und es erhebt sich ein heftiger Sturmwind. Und die Wellen schlugen in das Boot, so dass das Boot sich schon füllte. Und er war hinten im Boot und schlief auf dem Kopfkissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm, Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen? Und er wachte auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem See, schweig, verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach, warum seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Und sie fürchteten sich mit großer Furcht und sprachen zueinander, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Also wieder eine neue Geschichte, es war Abend geworden, viele Gleichnisse wurden von Jesus gepredigt. Als es Abend geworden war, hat er den Wunsch, an das jenseitige Ufer überzusetzen. Sie entließen die Volksmenge und nahmen ihn im Boot mit. Es waren wohl mehrere Boote, die anfingen überzusetzen. Welche Jünger da genau dabei waren, ist nicht genau bekannt. Auch in den anderen Geschichten in Matthäus und Lukas steht es nicht. Ja, der Sturm kam aber unerbittlich und in voller Stärke, so dass die Wellen des Sturmwinds in das Boot schlug. Das Boot füllte sich langsam. Jeder, der schon mal mit dem Boot gefahren ist, der weiß, dass es schon bedrohlich ist, wenn das Boot plötzlich voller wird und voller wird. Und ja, man weiß, was dann passiert. Jesus wahrscheinlich fertig von dem ganzen Trubel mit den Volksmengen und den vielen Botschaften, die er gehalten hat und Heilungen, die er durchgeführt hat. Das strengt unheimlich an und Jesus liegt hinten im Boot und schläft. Jeder weiß, wenn man den ganzen Tag unterwegs ist, wer schon mal im Movitreff war zum Beispiel den ganzen Tag, da bist du abends fix und alle. Wenn du mit Leuten redest und immer in der frischen Luft und so weiter. Aber also Jesus hat hier wirklich tief geschlummert. Was passiert in Not? Lehrer, kümmert es dich nicht, dass wir umkommen. Jesus hatte die Ruhe weg. Möglicherweise brauchten sie sogar eine Zeit lang, ihn aufzuwecken. Aber Jesus reagierte eigentlich sofort. Als wahrer Mensch zeigt er sich, indem er wie jeder andere schlafen musste. Jetzt zeigt er sich aber auch als wahrer Gott. Schweig, verstumme. In den einen beiden Geschichten in Matthäus und Lukas steht, dass er den Wind bedrohte und er legte sich. Also Jesus legte sich jetzt nicht wieder schlafen, sondern wie immer gibt es eine Lernlektion. Ihr habt doch meine Wunder gesehen, meine Botschaft gehört. Also habt ihr nichts gelernt? Gott weiß, dass er mit uns Geduld braucht ohne Ende. Ja, habt ihr keinen Glauben? Ist die Frage. Wo wird das endlich umgesetzt, was ich euch gepredigt habe? Mir kommt es so vor, die Fragen Jesu hatten so vor Bewunderung gar nicht mehr mitgekriegt. Jetzt kam nämlich eine andere Furcht. Auf einen Schlag wird es ihnen bewusst, was in diesen Minuten gerade geschehen ist. Man kann sich diese verwunderten Gesichter denken. Wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Also das ist schon, man muss sich da mal in die Lage versetzen. Schweig, verstumme und der See verstummt, ja, komplett. Aber was hat es jetzt bei den Jüngern ausgelöst? Eigentlich hat es eine richtige Furcht, ja, ausgelöst. Jesus zeigt sich wieder mal schon wie in den ersten Geschichten als Herr über die Naturgewalten. Er zeigt sich hier mit voller Wucht als der von Gott gesandte Gottessohn. Ja, was lernen wir aus dieser Geschichte? Ich habe wieder drei Stichpunkte, was wir aus dieser Geschichte lernen. Nämlich, Jesus war ganzer Mensch, also er war müde, musste schlafen. Zweitens, Jesus lässt uns nicht allein, auch wenn er schläft, in Anführungsstriche. Und der dritte Punkt, Jesus ist wahrer Gott. Er zeigt sich in dieser Geschichte als wahrer Mensch und als wahrer Gott. Und dass er wirklich da ist, wenn wir ihn brauchen. Die letzte Geschichte, Matthäus 14. Matthäus 14, 22 bis 33. Und sogleich nötigte er die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das jenseitige Ufer vorauszufahren, bis er die Volksmengen entlassen habe. Und als er die Volksmengen entlassen hatte, stieg er für sich allein auf den Berg, um zu beten. Als es aber Abend geworden, war er dort allein. Das Boot aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind war ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam er zu ihnen, indem er auf dem See einherging. Und als die Jünger ihn auf dem See einhergehen sahen, wurden sie bestürzt und sprachen, es ist ein Gespenst. Und sie schrien vor Furcht. Sogleich aber redete Jesus zu ihnen und sprach, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach, Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Er aber sprach, komm. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich. Und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach, Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und spricht zu ihm, Kleingläubiger, warum zweifeltest du? Und als sie in das Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Die aber in dem Boot waren, warfen sich vor ihm nieder und sprachen, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. Vor dieser Geschichte war die Brotvermehrung. Und als erstes habe ich mich gefragt, was ist eigentlich das größere Wunder? War es die Brotvermehrung? Oder war es das Wandern auf dem See? Ich bin deswegen drauf gekommen, weil nämlich in Markus 6, 52 steht, denn sie waren durch die Brote nicht verständig geworden, sondern ihr Herz war verhärtet. Eigentlich hätten die Jünger doch das Laufen auf dem See von Jesus nicht verwundern sollen. Sie hätten eigentlich zu dem Schluss kommen können, wenn der das Brot vermehren kann, dann ist es doch eine Kleinigkeit, auch sowas zu machen. Dann ist doch eigentlich alles möglich. Wir haben den lebendigen Gottessohn auf unserer Seite. Aber erstmal alles nach dem anderen. Direkt nach dieser Brotvermehrung, die ja mit Sicherheit Spuren in den Menschen, die es erlebt haben, hinterlassen hat, nötigte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und ihm an das andere Ufer vorauszufahren. Als er die Volksmenge entließ, ging er allein auf den Berg, um zu beten. Er war dort ganz allein, rein menschlich gesehen natürlich. Ein Beter ist eigentlich nie allein, nämlich ein Gebet ist ja ein Sprechen mit dem Vater im Himmel. Es wäre schon mal interessant, was Jesus da gebetet hat. Vielleicht hat er gedankt für das große Wunder der Brotvermehrung, dass die Leute nicht verhungert sind, dass sie nicht krank geworden sind. Oder betete vielleicht für die vielen Menschen, die jetzt die Verantwortung haben, aus dem, was sie gesehen haben, ihre Schlüsse zu ziehen und zum lebendigen Gott umzukehren. Wir wissen es nicht, wir wollen auch jetzt da nichts hineinlegen, was da nicht steht. Auf jeden Fall zwischen 3 Uhr und 6 Uhr in der Früh, das ist die vierte Nachtwache, zwischen 3 und 6 Uhr, kommt diese Not, die Wellen und der starke Sturm. Und Jesus ging einstweilen auf dem See in Richtung den Jüngern, also ihnen entgegen. Wie war die Reaktion der Jünger? Erstmal Bestürzung, Furcht. Sie sahen Jesus als ein Gespenst. Vielleicht ist es nachvollziehbar, dass so etwas Außergewöhnliches, nicht Alltägliches für sie bedrohlich wirkte. Ist vielleicht auch menschlich. Eigentlich ein Zeichen, dass sie mit Jesus überhaupt nicht mehr rechneten. Vielleicht dachten sie, Jesus ist gut. Er sagt, wir sollen vorausfahren. Dann lässt er uns hier in Seenot allein und verplempert seine Zeit in der Natur und im Gebet, anstatt uns zu helfen. Vielleicht wirkte deshalb Jesus wie ein Gespenst. Ja, wie reagieren wir, wenn die Stürme des Lebens auf uns einprassen? Wenn alles aus dem Ruder gerät? Das ist ja manchmal so im Leben, dass wir den Job verlieren, dass alle möglichen Dinge kaputt gehen, obwohl das Bankkonto auf Null ist, die Kinder vielleicht krank sind und irgendwie wir nichts mehr auf die Reihe bekommen. Jeder weiß, was für ihn bedrohlich ist oder was vielleicht euch gerade bedroht im Leben oder was schwierig ist. Rechnen wir in solchen Phasen mit dem Herrn Jesus? Vielleicht wirkt er im ersten Blick wie ein Gespenst, wie bei den Jüngern, so dass wir es eher als Bedrohung wahrnehmen. Aber was sagt Jesus darauf? Kein Wort darüber, dass er sie jetzt irgendwie anklagt oder sowas, sondern er sagt, seid guten Mutes, ich bin es, fürchtet euch nicht. So ist unser Herr. In 2 von 3 Geschichten spricht Jesus das aus, so oder so ähnlich. Fürchtet euch nicht. Was für ein Wohlklang hat eigentlich dieses Wort, fürchtet euch nicht. Übrigens kommt es 24 Mal vor, von Matthäus bis Offenbarung und davon 20 Mal in den Evangelien. Und wenn es Jesus nicht sagt, dann sagt es der Engel des Herrn. Ist mir erst zum ersten Mal aufgegangen, dass in den ganzen Briefen gibt es diesen Wortlaut nicht. Also in den ganzen Briefen, Petrus, Paulus und so weiter, kommt dieser Wortlaut nicht vor, fürchtet dich nicht. Es kommt nur von Jesus oder vom Engel des Herrn vor. Und im Alten Testament kommt es auch oft vor. Aber ich finde es großartig, dass Jesus allen seinen Kindern, die ihn lieb haben, zuruft, fürchtet euch nicht. Warum sollten wir uns auch fürchten? Wir sind in ihm geborgen und wissen, in Christus haben wir alles. Nichts kann uns scheiden von ihm. Christus ist mein Leben, Sterben ist mein Gewinn. Christus unser Leben. Auch wenn die Jünger vielleicht ertrunken wären, dann wäre das vielleicht nicht schön gewesen. Aber Jesus wäre trotzdem bei ihnen gewesen. Der Petrus hat jetzt die Gelegenheit beim Schopf gepackt und nimmt erstmal allen Mut zusammen. Er ist eh einer, der leichtsam nach vorne prescht, ja, der Petrus, und manchmal ein bisschen unüberlegt handelt. Aber hier macht er eigentlich den einzigen richtigen, mutigen Schritt. Herr, wenn du es bist, befiehl mir, aus dem Wasser zu dir zu kommen. Wärst du auch so ein Petrus gewesen? Oder wärst du der Schisser gewesen? Ich glaube, wenn Petrus am Mittwoch in der Gemeindeversammlung gewesen wäre und man hätte gesagt, man bräuchte jemanden, der Verantwortung übernimmt für diesen Lebensbereich oder diesen Abteilung, irgendwas, Weihnachtsmarkt oder so. Ja, ich bin dabei. Petrus wäre sofort dabei gewesen. Ist so einer, der ist immer gleich dabei. Jesus sprach, der hat nicht gesagt, nee, Petrus, du bist, hast immer so große Schnauze, aber ich sag's jetzt mal in vulgär ein bisschen. Aber Petrus, Jesus hat es nicht gesagt. Jesus hat zu ihm gesagt, komm. Und tatsächlich, Petrus ging auf dem Wasser zu Jesus. Was war das jetzt für ein Erfolgserlebnis, oder? Er würde auf jeden Fall ins Guinness-Buch der Rekorde kommen, oder? Ich bin ein Star, schaut mich an. Hollywood, ich komme. Aber wie lange? Plötzlich kam der Wind, den er sah, und die Furcht kam wieder. Herr, rette mich. Sobald der Blick auf die Not geht, gehen wir wieder unter. Und den Blick von Jesus weg. Jesus hat natürlich Erbarmen mit Petrus und gab ihm seine Hand und ergriff ihn. Kleingläubiger, warum zweifelst du? Und warum zweifeln wir immer wieder? Weil wir einfach zu menschlich sind. Weil wir auf die Stürme des Lebens schauen und uns von den Umständen herunterziehen lassen und wir ertrinken. Zum Glück zieht uns Jesus immer wieder aus dem Schlamassel, wie Petrus aus dem Wasser, und beruhigt die Situation. Aber ein großes Resultat bleibt hier. Sie warfen sich nieder und konnten eigentlich nichts anderes mehr sagen als, wahrlich, du bist Gottes Sohn. Endlich haben sie es verstanden, wer da vor ihnen stand, dass sie es mit dem Messias, dem Retter, dem lebendigen Gottessohn zu tun hatten. Und was war das Ende der anderen Geschichten? In der ersten Geschichte war das Ende, sie verließen alles und folgten ihm nach. Das Ende der zweiten Geschichte war, wer ist denn dieser, dass auch der Wind und der See ihm gehorchen? Und in der dritten Geschichte, wahrhaftig, du bist Gottes Sohn. So sind wir auch jetzt bei der Zusammenfassung von diesen drei Seegeschichten, durch die Jesus damals etwas bezwecken wollte und heute auch für uns. Als Abschlussresümee sind es eigentlich Eckpfeiler der drei Geschichten. In allen drei Geschichten kommt vor, erstens, fürchtet euch nicht, von nun an werdet ihr Menschen fangen und mir nachfolgen. Der Eckpfeiler der zweiten Geschichte, Jesus lässt dich nicht in unserer Not, sondern zeigt sich als lebendiger Gott. Wer ist dieser, dass ihm der Wind und der See ihm gehorchen? Und der dritte Punkt, auch fürchtet euch nicht, ihr habt den wahren Gottes Sohn an eurer Seite, der euch Geborgenheit und Sicherheit gibt in allen Lebenssituationen. Wir wollen zum Schluss noch ein Lied singen, das dazu passt, nämlich das Lied 109, Fürchte dich nicht. Und danach halten wir gleich die Gebetsgemeinschaft.